Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 8. Juli 2020. Ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages mit den Themen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, pünktlich 7.07 Uhr sind wir für euch da und fassen zusammen, worüber die Sportwelt heute redet. Und wir werden das für euch natürlich wieder locker flockig in der nächsten halben Stunde hier aufs Tablett bringen. Wir, das ist der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, das ist Malte Asmus.
Und mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Guten Morgen auch dir. Guten Morgen, liebe Hörer.
Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Malte. Guten Morgen am Roger Federer-Tag.
Habe ich da was verpasst? Was ist da los?
Ja, die lebende Tennislegende aus der Schweiz hat gleich zweimal an einem 8. Juli Wimbledon gewonnen. Und zwar 2007 und 2012. Achtmal übrigens insgesamt. Und damit ist er der König der Church Road.
Ja, hat jeder so seine eigenen Verbindungen mit dem 8. Juli. Bei mir ist es irgendwie ein italienischer Sommertag, untrennbar mit der WM 1990 verbunden. Ich zitternd hinterm Sessel, als Gojko Ecea alles gewusst hatte, aber den Schuss von Bremel nicht halten konnte. Der und am Ende der Kaiser ganz alleine am Mittelkreis in Rom. Da ist er rumspaziert. Un'estate italiana.
Oh ja, schöne Erinnerungen. Ich habe in meiner Heimat in Hanau geguckt und später nach dem Sieg ging's dann auf den Marktplatz unterhalb des Denkmals der Gebrüder Grimm. Und es war dann auch schon märchenhaft, denn dort waren zum Beispiel auch die Eltern von Rudi Völler, ist ein Hanauer Junge, der ist gerade Weltmeister geworden und der komplette Platz, hunderte von Menschen gratulierten dann den stolzen Völler-Eltern. Also es war so ein bisschen nicht nur eine italienische Nacht, sondern auch eine hessische Nacht.
Völler hatte ja den Elfmeter rausgeholt. Noch mehr Sportgeschichte übrigens gibt's hier heute auch bei Stand jetzt. Keine sportliche Love Story, sondern eher, ja, es war ein sehr schwarzer Tag für alle, die sauberen Sport lieben, kam auch noch dazu. Also es ist sehr viel los gewesen am 8. Juli in der Sportgeschichte. Und wir feiern heute einen posthumen Geburtstag. Und Top und Flop des Tages gibt's natürlich auch noch.
Und zwei Analysen haben wir auch noch für euch. Wir beschäftigen uns zum einen mit dem 7. Feldspieler im Handball. Diese Regel wurde vor 4 Jahren vor Olympia eingeführt, aber das Gros der Trainerzunft würde gerne wieder das Ganze aus dem Regelwerk streichen. Wir erklären euch, warum und welche Alternativen es gibt.
Und wir fragen uns, warum klebt eigentlich dem FC Barcelona gerade die Scheiße am Schuh. Entschuldigung, aber man wird ja wohl an die Bremer an so einem Tag nochmal zitieren dürfen. Was läuft schief bei den Katalanen und besteht Hoffnung auf Besserung?
Und zum Start, da gehen wir noch ein paar Klassen tiefer, müssen wir uns warm anziehen. Von der WM, vom Titel 1990, über den FC Barcelona runter zur Relegationsparty zwischen Nürnberg und Ingolstadt von gestern Abend. Also eine Party war es in letzter Konsequenz dann eben nur für Nürnberg.
Wir können es einfach, das Niveau senken, innerhalb von ganz vielen Sekunden vom WM-Titel runter in die Drittliga-Relegation.
Stand jetzt aktuell.
Naja, ganz so schlimm war es jetzt ja auch nicht mit der Relegation zwischen Nürnberg und Ingolstadt, also zumindest nicht von Seiten der Klubberer. Die Nürnberger gewannen das Ganze mit 2-0 und vermeiden damit dann wohl auch letztlich den Abstieg. Von Anfang an hatten die Nürnberger das Spiel auch fest im Griff. Und so muss man spielen, wenn man in einer Liga bleiben will. Das sollte man sich in der Erstliga-Relegation mal auf die Fahnen schreiben.
Nur der einzige Schönheitsfehler war eigentlich, dass der Ertrag bei den Klubberern so 20 Minuten lang auf sich warten ließ. Erst hatte die Latte, dann Ingolstadts Keeper Knaller was gegen Nürnbergs Führung. Und als der Ball dann doch erstmals im Netz zappelte, dann war auch noch das Schiri-Gespann dagegen. Abseits war's. Erst Fabian Nürnbergers Doppelpack in der 22. und 45. brachte dem Klub dann die völlig verdiente Führung und virtuell dann auch den Verbleib in Liga 2.
Ingolstadt spielte wirklich wie ein Drittligist, obwohl das fast nur, das beschönigt es ja fast noch, wenn man bedenkt, wie wenig bei den Schanzern überhaupt zusammenlief. Denen gelang gar nichts, 2, 3 Ballberührungen, dann war der Ball schon wieder bei den Klubberern. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen besser, zumindest phasenweise.
Statt ungenügend nur noch mangelhaft, würde man das in Schulnoten ausdrücken. Aber Nürnberg erspielte sich jetzt auch keine Bestnoten mehr. Mussten sie aber auch gar nicht. Sie waren auch so klar besser. Allerdings wäre natürlich vielleicht noch ein paar Tore mehr mit Blick aufs Rückspiel etwas beruhigender für die Franken gewesen. Der Pfosten verhinderte aber nach etwas mehr als einer Stunde Nürnbergers Hattrick. Ein Treffer von Ishak kassierte der VAR und Frei verpasste kurz vor Schluss den noch immer möglichen dritten Treffer.
So blieb letztlich das 2:0 auf dem Tableau. Trotz der ausgelassenen Chancen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Es ist dann am Samstag 2 Tore geschossen, keins kassiert. Und dass Ingolstadt das nochmal umdrehen kann, überhaupt erstmal egalisiert, dafür haben wir Stand jetzt keinerlei Anzeichen.
Top-Thema.
Vor 4 Jahren war sie als taktische Handballrevolution gefeiert und eingeführt worden. Mittlerweile würden die meisten Handballtrainer sie aber lieber heute als morgen wieder abschaffen. Wir sprechen über die Möglichkeit, den Torwart jederzeit durch einen 7. Feldspieler ersetzen zu können. Die Handballwoche hat in ihrer neuesten Ausgabe 38 Trainer aus der ganzen Handballwelt unter anderem nach ihrer Meinung zu dieser Regel befragt und die überwiegende Mehrheit, die forderte, streicht sie bloß schnell wieder aus dem Regelwerk. Wir schauen uns die Argumente pro und contra 7. Feldspieler mal etwas genauer an mit Sebastian Mühlenhof, dem Moderator vom Handball-Podcast Anwurf hier auf meinsportpodcast.de. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Sebastian, was stört denn die Mehrheit der befragten Trainer? Philipp Jicher zum Beispiel vom THW Kiel oder auch Flensburgs Mike Machulla und auch die Bundestrainer Alfred Gislason und Henk Gröner sind ja von dieser Regel nicht so wirklich überzeugt.
Ja, es gibt da mehrere Gründe im Endeffekt, die dazu geführt haben. Also das ist einmal, das wird gesagt, dass das Spiel langweilig ist, langsam, unattraktiv, weil die Explosivität der Aktion verloren geht. So klassische 1-gegen-1 Situationen im 7-gegen-6 gibt es nicht mehr. Das heißt, auch die Kreativität der Spieler geht dadurch natürlich ein bisschen verloren, wenn du einfach nur spielen musst und warten, dass sich irgendwo eine Lücke auftut, weil die wird sich irgendwann auftun. Zudem ist aber auch das Thema, dass du in der Defensive nicht mehr so auf taktische Möglichkeiten setzen kannst. Also einen vorgezogenen eine Manndeckung zu machen oder auch eine offensive Deckung zu spielen, ist bei 7-6 halt sehr, sehr schwer möglich, weil du halt immer dann irgendwo einen frei hast. Zudem kommt auch noch hinzu, dass die Zeitstrafe an sich ja entwertet wird, weil du dann immer wieder auffüllen kannst und damit nicht mehr in Überzahl spielen kannst, wie man es ja noch gewohnt ist von vor ein paar Jahren, deswegen geht auch dieses Überzahlspiel so ein bisschen verloren. Und was auch noch ein Thema ist, ist die erhöhte Verletzungsgefahr für Torhüter, die ja, wenn sie auswechseln, schnell Richtung Tor sprinten müssen, damit sie dann möglichst den Ball ins leere Tor verhindern können. Das ist natürlich auch für die ein gewisses Risiko, was sie dort eingehen müssen. Also man merkt, das sind viele verschiedene Faktoren, die sie einfach dran stören und die jetzt gesagt haben, hey, wir müssen diese 7-gegen-6 Regel auf jeden Fall ändern.
Jetzt gibt's aber auch Befürworter, wie zum Beispiel Dänemarks Weltmeistertrainer Nikolaj Jakobsen oder auch Kroatiens Lino Červa. Was halten die den Kritikern entgegen?
Also sie sehen vor allen Dingen eine Chance für schwächere Mannschaften gegen große zu bestehen. Gerade mit dem einen Feldspieler mehr hast du dann noch die bessere Möglichkeit, dann auch mal gegen eine starke, robuste Abwehr, die es dann bei Top-Mannschaft normalerweise gibt, Tore zu erzielen. Das heißt, da ist ein bisschen engere Spiele mit dabei. Das haben wir auch gesehen. Es gibt einfach knappere Ergebnisse dann teilweise, weil man einfach diese Option dann nutzen kann, die dann natürlich auch taktisch auch einiges ermöglichen kann. Man kann mit einem zweiten Kreisläufer spielen. Man kann auch mit gleich großen Leuten dann auch mal einen Kreis spielen und dann vielleicht auch eher dann Leute, die dann vielleicht nur rein für die Abwehr vorgesehen, auch mit dazustellen, einfach nur damit sie dann den Weg frei machen, um möglichst Tore zu erzielen. Und zudem sagen sie aber auch, es ist jetzt nicht so, dass diese Regel von so vielen Mannschaften umgesetzt wird. Also, dass wir nicht in nur Mannschaften sehen, die gegen 7-6 spielen. Es gibt da Mannschaften, wie zum Beispiel den FC Porto, der das konsequent macht, aber sie sagen, das ist jetzt nicht so eine große Änderung, weil es nicht so viele Teams in diesem extremen Maße spielen, wie es jetzt die Trainer hinstellen, die dagegen sind.
Wie würdest du es denn beurteilen? Hat sich der Handball aus deiner Sicht durch diese Regel denn sehr verändert? Wie kommt das für dich als Zuschauer, als Experte an?
Also ich würde schon sagen, dass es sich verändert hat, einfach aus dem Grund, dass wir einfach viel mehr diese Empty Net Goals sehen, also quasi einfach nur Bälle, die ins leere Tor fallen. Das ist natürlich relativ unattraktiv, muss ich zugeben, weil mich interessiert schon der Torhüter gegen den Spieler. Das ist natürlich immer, wie auch in anderen Ballsportarten, das Spannende, worum es darum geht, ne? Hält der Torhüter den Ball oder lässt sich der Spieler was Besonderes einfallen, gerade auch im Handball mit Drehern oder Heber. Da gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man dort machen kann. Deswegen ist das schon so ein Thema, was mich so ein bisschen stört. Man muss aber auch sagen, dass natürlich diese 7-gegen-6-Regel die Rolle des Kreisläufers ein bisschen wieder in Vordergrund gestellt hat, also dass diese Bedeutung wieder gewachsen ist, weil du einfach natürlich dann bei 7-gegen-6 brauchst du 2 gute Kreisläufe, die du dort hinstellen kannst. Also von daher gewinnt diese Position wieder so ein bisschen mehr auch an Bedeutung. Deswegen, es gibt eine Veränderung auf jeden Fall zu sehen. Ich würde es jetzt nicht so übertrieben sehen, dass es so super unattraktiv geworden ist, der Handballsport. Ich denke, da haben wir in den letzten Weltmeisterschaften und Europameisterschaften doch viele mitreißende Spiele gesehen, auch mit 7-gegen-6. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das große Problem ist, was ich bisher immer noch sehe, dass die Mannschaften es nicht gut hinkriegen, eine vernünftige Rückzugverhalten oder bei einem Ballverlust entsprechend zu reagieren, dass man diese Empty-Net-Goals verhindern kann. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ja.
Zwiegespalten ist ja auch die Branche, mehr Gegner als Befürworter unter den Trainern. Aber wenn man sich mal die Trainertypen anguckt, die dafür und dagegen sind, ist da ein Muster zu erkennen? Sind das jeweils Anhänger einer bestimmten Handballphilosophie, die sich für oder dagegen positionieren?
Nee, eigentlich gar nicht. Also das muss man mal angucken. Nikola Jakobsen ist jemand, der sehr, sehr viel Wert auch auf eine gute Defensive legt. Das hat er auch bei den Rhein-Neckar-Löwen ja wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Ist aber auch jemand, der offensiv viel über taktische Ideen nachdenkt. Aber es ist natürlich auch ein Alfred Gislason ist, da ist ein Lubomir Vranjes. Also das ist jetzt so keines Muster zu erkennen, dass man sagt, okay, nur die Leute, die mehr auf die Defensive setzen, sagen, wir wollen jetzt diese 7-gegen-6 abschaffen. Sondern es gibt auch Leute, die vielleicht auch da mehr ihre Stärken in Offensive legen, die sagen, hey, da muss eine Änderung herkommen. Deswegen gibt es da ja kein Mustererkennung. Ist es ein bisschen mehr, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? So sieht es ein bisschen aus.
Wie viel Mitspracherecht haben die Trainer denn bei solchen Fragen im Handball? Wird sich da jetzt was ändern, weil der Druck auf Trainerseite oder von Trainerseite größer wird?
Das ist eine gute Frage, ob sich was ändern wird. Also im Endeffekt ist es ja so, es gibt so keine Trainerorganisation. Es gibt ja schon eine Spielergewerkschaft und auch eine Organisation für Vereine und auch Ligen. Das gibt es jetzt für die Trainer nicht und genau da müssen die auch vielleicht so ein bisschen ansetzen, um sich vielleicht noch mehr Gehör zu verschaffen, denn es ist auch so, dass sie nicht wirklich mit einbezogen sind. Zumindest haben sie das auch selbst so moniert, dass man sich einfach erwarten würde, wenn man neue Regeln ausprobiert. Jetzt zum Beispiel bei Olympia wurde ja 2016 wurde diese Regel hier eingeführt, dass man da einfach mal danach, ja, man hätte ein Feedback geben können, aber da kam von der IAF nie irgendwie was zurück. Da hat man nie mal mit den Trainern gesprochen. Das monieren sie auch, das möchten sie mehr machen. Man hat jetzt angedeutet von Seiten der IAF zu sagen, hey, das ist interessant für uns, wir möchten gerne eure Meinung hören, ob das dann natürlich passieren wird und wie weit natürlich ihre Meinung ausüben können, wie viel Druck sie ausüben können, das wird natürlich die Zeit zeigen, ob dann die Regel geändert wird oder nicht.
Was würdest du denn sagen? Regel ganz abschaffen oder sie vielleicht so modifizieren, dass beide Seiten sich in einem Kompromiss irgendwo wiederfinden können? Vlado Stenzel, der deutsche Weltmeistertrainer, der hatte kürzlich ja auch mal ein paar Ideen geäußert, wie man generell den Handball verändern könnte.
Ja, genau. Also es ist mit Sicherheit die eine oder andere spannende Idee dabei, die Stenzel mit dabei genommen hat. Ich finde, dass er mir den Torhüter ein bisschen zu sehr in seinen 6-Meter-Kreis einsperrt. Also ich finde schon, dass ein Torhüter auch rauskommen sollte, weil er einen Ball abfangen möchte. Dann natürlich aber auch mit der entsprechenden Risiko, dass er dann auch tragen muss mit der roten Karte, falls dann es zu einem Körperkontakt kommt. Aber ich finde insgesamt, dass man die Regel auf jeden Fall drüber nachdenken sollte, sie zu modifizieren. Vielleicht wieder den Schritt zurückzumachen zu der Regel, wie es vorher gewesen ist. Wir erinnern uns dran, vorher konnte man den Spieler mit einem Leibchen dann einsetzen. Also quasi konnte man in Unterzahlsituationen dann wieder dafür sorgen, dass man quasi 6-gegen-6 dann spielt. Das finde ich dann schon eher wieder interessant. Das haben auch viele dann auch genutzt. Und da kam ja auch so ein bisschen erst die Idee her, mit 7-gegen-6 zu spielen. Deswegen finde ich persönlich diese Regeln mit dem Leibchen überziehen, also diese vorherige Regel, eigentlich wieder gut. Ich denke, das ist auch ein Kompromiss, womit sie alle einigen können, denn das haben auch einige gesagt, die 7-gegen-6 Regel kritisiert. Ich finde die Regel, wie es vorher war, eigentlich besser. Deswegen könnte man ja auch eigentlich hin zurückkehren, denn so übertrieben wurde die jetzt auch nicht genutzt in den Jahren, als sie ja schon gestanden ist. Deswegen fände ich das, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss für beide Seiten.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ja.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Basketballerin Satu Sabali von den Dallas Wings ist unser Top des Tages. Die Deutsche steht vor ihrer ersten Profisaison in der WNBA und dabei schon in der ersten Reihe. Sportlich wegen ihrer großen Erfolge noch nicht, aber zumindest wegen ihres großen Talents. Aber vor allem auch, weil sie was zu sagen hat, sich offen gegen Missstände positioniert. Deshalb hat sie die Liga zu einem ihrer Gesichter im Kampf gegen Rassismus gemacht. Sabali gehört zum neu gegründeten Rat für soziale Gerechtigkeit dazu und soll dort dann auch lautstark vorweggehen.
Zum Flop dagegen droht das Restart-Turnier der MLS zu werden. Das steht unter keinem guten Stern. Eigentlich sollte es heute in Orlando mit 26 Teams losgehen. Bis zum 11. August soll dann der US-Meister im Fußball ermittelt werden. Aber kurz vor dem Start, da wurde jetzt der FC Dallas vom MLS Is Back-Turnier ausgeschlossen. Der Grund, 11 Covid-19-Fälle im Dallas-Team, 10 Spieler und ein Betreuer wurden nach der Ankunft des Teams positiv getestet. Eigentlich heißt das doch, 11 Freunde sollt ihr sein und nicht 11 Patienten.
Ja, allerdings. Und ich meine, 11, dann ist das ist vorbei. Also die Messe ist gelesen, die machen 14 Tage keine Späße mehr.
Und wollen wir hoffen, dass das nicht noch übergreift auf die anderen Teams, die da ja auch in Orlando sind und dass das dann vor allen Dingen noch weitere Kreise zieht, wenn dann die anderen Sportarten da auch noch kommen, NBA ja zum Beispiel. Und in Florida, da steigen die Zahlen sowieso gerade.
Also von daher keine gute Idee und die Amerikaner haben es längst noch nicht überstanden. Bei denen ist es ja noch ein bisschen dramatischer als bei uns aktuell. Ich bin gespannt, wie es da noch weitergeht.
Geburtstagskind des Tages.
Unser Geburtstagskind des Tages wäre heute 110 Jahre alt geworden, wäre er nicht 1986 gestorben. Normalerweise gratulieren wir an dieser Stelle ja eigentlich Persönlichkeiten, die noch unter uns sind. Heute machen wir aufgrund der besonderen Lebensgeschichte und des Spitznamens unseres Geburtstagskindes aber mal eine Ausnahme.
Wir gratulieren posthum John Sims Kelly, Spitzname Shipwreck. Der spielte in den 30er Jahren als Running Back für die Brooklyn Dodgers und war gleichzeitig auch der Trainer der Mannschaft und wurde später auch Besitzer des Teams. Anders als ihr vielleicht zunächst gedacht hättet, hat er seinen Spitznamen Shipwreck aber nicht von einer vielleicht eher kompromisslosen Spielweise.
Nee, den Spitznamen hatte Kelly auf der Highschool bereits bekommen, weil es damals in den USA einen berühmten Pfahlsitzer gleichen Nachnamens gab und der trug ebenfalls diesen Spitznamen Shipwreck. Pfahlsitzer, das müssen wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz erklären, das sind Menschen, die einfach auf dem oberen Ende eines im Boden steckenden Pfahls auf einer Plattform sitzen und das manchmal über viele, viele Tage. Und dieser Kelly, der das damals gemacht hat, das war ein richtiger Medienstar, der hat richtig Geld damit verdient.
Ja, aber der Footballer Kelly saß nicht auf Pfählen. Kelly war eher ein Läufer, lief die 100 Yards angeblich unter 10 Sekunden und wenn er saß, dann in seiner Luxusvilla auf Long Island, kann man so machen. Und dort pflegte er offenbar ein ziemlich exzentrisches Leben und einen Lifestyle. Er hatte einen Trophäenraum, daran standen aber keine Pokale, er hat nämlich nicht viel gewonnen in seiner Karriere.
1933, da hatte er mit 22 gefangenen Pässen mal die Jahresbestleistung in der NFL aufgestellt und durch sein Laufspiel hatte er auch für 274 Yards Raumgewinn für seine Mannschaft gesorgt. Dafür wurde er dann zum All-Pro, also ins All-Star-Team gewählt. Das war es auch dann an großen Ehrungen.
Aber er hat eine Menge Jagdtrophäen, Köpfe aller nur erdenklicher Tiere hingen dort an der Wand. Die Sessel waren aus Leopardenfell. Sogar der Pokertisch war mit Fell überzogen und an den Wänden hingen Fotos von Kelly mit dem Who is Who der damaligen Zeit. Arm in Arm mit Fred Astaire oder mit Bob Hope. Er ging golfen mit Aristoteles Onassis, beim Stierkampf war er mit Pablo Picasso und auch mit J. Edgar Hoover.
Ja, der FBI-Boss war nämlich quasi sein Chef. Im Zweiten Weltkrieg hatte Kelly sich in Südamerika als FBI-Agent verdingt. Er spionierte wohlhabende emigrierte Deutsche aus, die die Nazis in der Heimat unterstützten. Und nach dem Krieg machte er dann als Investmentbanker weiter Karriere. Herzlichen Glückwunsch posthum zum 110. Geburtstag.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 8. Juli 1998. Schon damals war der Radsport dopingverseucht. Allerdings hatten die Verantwortlichen gerne mal ein Auge zugedrückt. Dopingvergehen mit eher milderen Strafen geahndet. Und auch die Medien, die vermieden es, sehr, sehr lange Doping als grundsätzliches Problem zu thematisieren. Erwischte Fahrer, die wurden als bedauerliche Einzelfälle dargestellt. Bis drei Tage vor der Tour 1998 der Festina-Skandal losgetreten wurde. Danach war nämlich klar, im Radsport wird nicht nur in Einzelfällen, sondern systematisch gedopt. Andreas Thies erinnert an einen Vorfall vom 8. Juli 1998 an der französisch-belgischen Grenze, der einen Stein ins Rollen brachte.
Per Auto war Wede Voet auf dem Weg nach Calais. Dort wollte er per Fähre nach Dublin reisen, dem Startort der Tour 1998. Hier sollte Teambetreuer Voet zur Mannschaft von Festina stoßen, doch er kam dort nie an. Am Grenzübergang Neuville-en-Forain wurde er von Grenzbeamten gestoppt, sein Wagen gefilzt und Voet festgenommen. Verdacht auf Drogenhandel. Denn sein Auto war randvoll beladen mit Kortikoiden, Amphetaminen, Testosteronpräparaten, 82 Packungen mit Wachstumshormonen und 236 Ampullen EPO. Zunächst wies die Teamleitung jegliche Verstrickungen weit von sich. Teamarzt Erik Reikert erklärte im Fernsehen:
Ich habe das noch nooit moeten doen. Ich distanziere mich von der Aktie von Wede Voet.
Und auch der zweimalige Tourzweite Alex Zülle wusste angeblich von nichts.
Ich weiß von nichts, man weiß niemand was, man kann nichts sagen von dat.
Festina ging zunächst trotz der Verdächtigungen an den Start und gewann durch Topfavorit Richard Virenque auch den Prolog. Fünf Tage später allerdings verkündete Tour de France-Chef Jean-Marie Leblanc:
Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France. À compter de ce jour.
Das Team wurde ausgeschlossen, Teamchef und Teamarzt verhaftet. Der Teamarzt, der zuvor ja noch weit von sich gewiesen hatte, mit Doping etwas zu tun zu haben, gab später zu, dass es seit 1994 bereits ein fest etabliertes Dopingsystem im Team gäbe. Auch Zülle gestand später. Und zwei Jahre später gab dann auch Virenque vor Gericht zu, verbotene Mittel eingenommen zu haben. Aber nicht nur Festina wurde bei der Tour 1998 überführt. Bei Razzien in den Teamhotels wurden bei fast allen Mannschaften Dopingmittel sichergestellt. Von 198 gestarteten Fahrern kamen letztlich nur 96 im Zielort Paris an.
Stand jetzt aktuell.
Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, so formulierte es Andreas Brehme mal philosophisch und er lieferte damit eigentlich die perfekte Lagebeschreibung für die aktuelle Situation beim FC Barcelona. 4 Punkte Rückstand in der Liga auf Real, in der Mannschaft brodelt es zwischen Trainer Setién und Stars wie Antoine Griezmann. Lionel Messi, der soll Gerüchten zufolge Abwanderungsgedanken hegen, finanziell sieht's auch nicht gut aus und dann könnte ein Fabrikationsfehler beim Trikothersteller weitere dringend benötigte Kohle kosten. Immerhin zeigte Barca am Wochenende gegen Villarreal sportlich die beste Leistung seit dem La Liga-Restart. Heute Abend geht's im Derby zwischen Barca und Espanyol zur Sache. Wir schauen uns die Lage bei Barca mal etwas genauer an mit Alex Trücker, dem Chefredakteur von barcawelt.de und Co-Host vom Tiki-Taka-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Hallo Alex.
Hi Malte, servus.
Alex, lass uns kurz auf das Derby Barca gegen Espanyol eingehen. Das ist ein Derby, das Espanyol-Anhängern, glaube ich, wichtiger ist als Barca-Fans.
Ja, vor allem hat es besonderen sportlichen Anreiz diesmal, denn wenn Espanyol nicht gewinnt, sind sie auch mathematisch in die zweite Liga abgestiegen. Also ganz, ganz besondere Brisanz, vor allem, weil eben Barca quasi seinem Stadtrivalen den endgültigen Kick geben kann, also quasi die Mannschaft in die zweite Liga katapultieren kann.
Ist das so ein Anreiz für Barca oder für die Fans von Barca, dass man sagt, weg mit denen?
Ich glaube ja, also ich glaube, ich meine, es ist ein bisschen ein schwieriges Derby, da Barca sich ja immer an Real Madrid orientiert, im Titelkampf logischerweise und das ist so der Hauptgegner, der größte Rivale, aber so eine kleine Stadtrivalität besteht natürlich immer vor allem aus Sicht Espanyols, die eben Barca eher ärgern wollen als andersrum. Und Barca nimmt quasi Espanyol so als den lästigen kleinen Stadtnachbarn wahr, den sie eben jetzt quasi für zumindest ein Jahr loswerden können. So würde ich es mal zusammenfassen.
Hatte früher ja auch noch eine politische Komponente, dieses Derby. Barca ja eher die Mannschaft der Katalanen und Espanyol eher die Mannschaft der spanischen Zentralregierung beziehungsweise der Fans, die auf Seiten der spanischen Zentralregierung sind.
So kann man es zusammenfassen und vor allem hat Espanyol eine kleine Freundschaft mit Real Madrid. Also da sieht man schon, da die beiden hängen so ein bisschen zusammen, auch ja politisch oder was so die zentralistischen Ansichten anbelangt und von daher ist es, glaube ich, schon eine ziemliche Genugtuung für den FC Barcelona und für die Barca-Fans, wenn der Espanyol eben in die zweite Liga geschossen werden kann.
Und Barca braucht ja selber auch noch Punkte, um an Real dran zu bleiben im Rennen um die Meisterschaft. 4 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Real Madrid. In den letzten Jahren hat man die ja immer distanziert. Warum klappt das in diesem Jahr nicht? Was läuft denn da schief bei Barca? Das scheint ja doch einiges zu sein.
Boah, da müsste man fast ausholen. Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Im Endeffekt läuft vieles nicht ganz so gut, nicht ganz so rund. Das hat viele einzelne Probleme, beispielsweise der Trainerwechsel hat natürlich dazu geführt, dass eben mitten in der Saison quasi ein frischer Wind zwar reinkam, aber Trainerwechsel unter der Saison immer schwierig, da ja die Mannschaft so einzustellen auf die Ideen des neuen Trainers. Dann ist die Mannschaft überaltert, das ist ein großes Problem. Der Kern des FC Barcelona ist 30 plus, also die ganzen Stammspieler Messi, Suarez, Piqué, Jordi Alba, Busquets sind eben 32, im Schnitt 33. Das ist ein Problem, die Überalterung. Der Kader ist sehr klein, weil Barca finanzielle Schwierigkeiten hat, wurden immer wieder Spieler verkauft, notgedrungen. Dadurch ist der Kader, wie gesagt, klein. Das ja, hat mit der Leistungsfähigkeit dann natürlich zu tun, dass du nicht so rotieren kannst, dass du ja nicht alle drei Tage immer Vollgas 100% geben kannst. Und so kommt eins zum anderen und ja, viele kleine Problematiken, die da ineinander greifen und deswegen ist man aktuell 4 Punkte hinter Real Madrid.
Eine Problematik auch, dass der Trainer offenbar mit einigen Stars nicht kann, zum Beispiel mit Antoine Griezmann.
Ja, und auch mit Messi, also ja. Es hat ein Video gegeben, wo Messi sich von Eder Sarabia, das ist dem Co-Trainer, so demonstrativ abwendet, als er irgendwie Anweisungen bekommt. Also es heißt wohl, dass da ja ein internes Spannungsverhältnis herrscht, dass der Co-Trainer zumindest mit Messi und vielleicht ein, zwei anderen Spielern nicht so gut kann. Und dann, das fährt natürlich auch auf Quique Setién ab, der auch angeblich eben ja nie so wirklich grün mit der Mannschaft geworden ist. Also das soll es ein bisschen ja Diskrepanzen geben. Hat natürlich immer auch mit dem Sportlichen zu tun. Wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft, wenn die Ergebnisse ausbleiben, ist natürlich nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, wie wenn man gewinnt. Also auch da, denke ich, kommt eins zum anderen. Aber ja, laut spanischen Medienberichten gab es da immer wieder Spannungen auch im Binnenverhältnis.
Aber das Verhältnis zum Präsidenten scheint in Ordnung zu sein. Bartomeu hatte in einer Pressekonferenz ihm jetzt erstmal noch den Rücken wieder gestärkt, gesagt, ja, das macht gute Arbeit, der bleibt.
Ja, muss er fast sagen, ne? Im Endeffekt kann er ja schlecht seinen Coach noch mehr enteiern, der ja eh schon unter Druck ist, denn nochmal 4 Punkte Rückstand ist richtig schlecht für Barca. Das ist nicht der Anspruch, den Titel gegen den Erzrivalen verlieren. Das ist im Endeffekt ein kleiner Super-GAU, wenn man so möchte. Wie gesagt, dann stimmt es nicht unbedingt komplett zwischen Mannschaft und Trainer. Und da muss natürlich Bartomeu seinem Trainer den Rücken stärken. Da kann er fast nichts anderes machen. Ansonsten würde er die Lage nur verschlimmern. Also die Aussagen überraschen einen nicht. Ob sie so 100% zustimmen, sei mal dahingestellt.
Weil es ja eben auch diesen Streit zwischen dem Trainer und Lionel Messi offenbar gibt. Jetzt gibt es ja auch Gerüchte, dass Messi auch unter diesem Aspekt oder vor diesem Hintergrund den Verein eventuell verlassen könnte. Inter Mailand scheint ja auch durchaus interessiert zu sein, den zu holen. Sponsor Pirelli soll da ja auch schon finanzielle Rückendeckung zugesagt haben für den Fall, dass man versucht, Messi loszueisen. Was ist da dran generell?
Das ist mit Vorsicht zu genießen. Im Endeffekt ist der Status quo so, Lionel Messis Vertrag läuft 2021 aus. Es gibt schon Gespräche, das zieht sich mit Messi immer sehr lange hin, denn Messi lässt sich da nie in die Karten blicken, führt die Gespräche meist auch nicht selber, in der Regel macht es immer sein Vater. Und dementsprechend wird da hinter den Kulissen immer mal wieder gesprochen. Und es hieß aus Medienberichten in Spanien zufolge, dass die Gespräche offenbar ja beendet wurden oder auf Eis liegen oder zumindest, ja, dass es da nicht so vorangeht, weil Messi aktuell sehr, sehr unzufrieden ist, vor allem mit der sportlichen Leitung. Also wie der Verein geführt wird, das hat mit Kaderzusammenstellung zu tun, mit den finanziellen Problemen natürlich, denn dadurch kannst du keine Verstärkung tätigen. Beispielsweise möchte ja Messi unbedingt, dass sein alter Kumpel Neymar zurückkommt. Barca kann sich den zum Beispiel nicht leisten. Genauso will Messi, dass Lautaro geholt wird oder würde sich darüber freuen. Auch den kann sich Barca Stand jetzt aufgrund der Corona-Krise nicht leisten. Und dementsprechend ja ist Messi mit der Vereinsführung sehr, sehr unzufrieden, auch wenn er das so nie öffentlich kundtut. Aber eben, es soll eben ja in den Verhandlungen quasi stocken aktuell und er soll sehr unzufrieden sein. Und dementsprechend ja, weiß ich nicht, ob der Abgang zur Debatte steht, aber Stand jetzt eben ruhen quasi die Verhandlungen zwischen dem Camp Messi und dem Camp FC Barcelona so ein bisschen.
Jetzt ruht Barca ja nicht. Die haben ja auch jetzt im letzten Spiel gegen Villarreal durchaus mal wieder gezeigt, dass sie es ja noch können. Die beste Leistung seit dem Liga-Restart abgeliefert. Gibt es denn vor dem Hintergrund aus deiner Sicht dann noch Chancen? Siehst du noch Chancen, dass sie Real Madrid vielleicht noch abholen und abfangen können, dass Real doch nochmal stolpert und Barca jetzt die weiße Weste behält?
Ja, man könnte fast sagen, ein bisschen zu spät kam dieser tolle Auftritt. Also es war wirklich das beste Spiel seit Monaten, definitiv seit dem Restart. Barca hat da wirklich endlich mal wieder wie der FC Barcelona gespielt. Aber es ist ein bisschen spät. Ne? Es sind nur noch 4 Spiele. Es sind 4 Punkte, de facto ja eigentlich 5. Denn Barca hat den direkten Vergleich gegen Real Madrid verloren. Sprich, man müsste nicht 4 Punkte aufholen, sondern 5. Das ist extrem schwer, vor allem, weil sich Real Madrid einfach keine Blöße gibt. Die haben jedes Spiel seit dem Restart gewonnen. Nicht immer überzeugt, oftmals glücklich, oftmals durch einen Elfmeter. Aber sie holen eben immer wieder ihre 3 Punkte und deswegen wird es schwieriger und schwieriger. Und ja, ich will nicht sagen, es ist aussichtslos, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass Barca das noch schafft.
Aber Champions League natürlich eingetütet, der 2. Platz, der wird in Spanien nicht in Gefahr geraten. Wie geht's denn dann in der nächsten Saison weiter? Du hast schon gesagt, die Kassen sind leer, die ganzen Wunschspieler von Messi wird man nicht holen können. Sieht nicht so nach sehr viel Verbesserung aus, oder kann man das intern irgendwie neu deichseln?
Also es hängt alles so ein bisschen in der Luft, nämlich es hängt damit zusammen, welche Abgänge Barca machen kann. Sprich, Rakitic soll verkauft werden, Vidal steht zum Verkauf. Beide Spieler haben auch einen Vertrag bis 21. Sprich, die wissen natürlich, dass sie ein Jahr später ablösefrei gehen können. Rakitic zum Beispiel möchte nicht weg, will zwar nach Sevilla zurück, aber eben am liebsten ablösefrei. Sevilla will aktuell keine Ablöse für Rakitic zahlen. Sprich, das hängt so alles in den Seilen. Wie gesagt, Barca ist dringend, dringend darauf angewiesen, dass sie Transfereinnahmen generieren. Und erst dann könnten sie neue Spieler kaufen, egal welcher Rangordnung. Also ob das jetzt ein Lautaro ist oder Neymar, sei mal dahingestellt. Aber sie brauchen erstmal unbedingt Transfereinnahmen. Auch deswegen wurde Arthur jetzt verkauft zu Juve in diesem zwielichtigen Tauschdeal mit Pjanic. Der eine geht für 70 zu Juve, der andere kommt für 60 zu Barca. Das hatte bilanzielle Gründe, weil Barca einfach unbedingt Einnahmen generieren muss. Dementsprechend hängt alles, wie gesagt, so ein bisschen in den Seilen. Und eins sollte man nicht vergessen, sie haben ja schon 2 Transaktionen getätigt. Sie holen Pedri, das ist ein aufregender 17-Jähriger aus der 2. Liga. Und sie holen Trincao aus Braga, den haben sie für 31 Millionen schon gekauft. Also zumindest da kommen 2 aufregende neue Jugendspieler dazu, die eben hauptsächlich auf dem Flügel zum Einsatz kommen, genau da, wo Barca einfach dringend Belebung benötigt.
Also mal gucken, was die dann bringen können in der neuen Saison, was sonst noch passiert. Ihr werdet es erfahren bei barcawelt.de, bei Alex Troika, dort ist er Chefredakteur. Und ihr hört es natürlich auch bei Tiki-Taka-Podcast hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Da ist Alex Troika zusammen mit Nils Kern, der Moderator. Nils Kern übrigens der Chefredakteur von realtotal.de, also Spanien-Kompetenz in diesem Podcast vorhanden und heute auch bei Stand jetzt. Alex, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Handball-Bundesliga trifft sich heute und morgen zu einer Mitgliederversammlung in Köln. Je ein Vertreter aller Erst- und Zweitligisten sind vor Ort und dann wird die anstehende Saison geplant und über alles diskutiert, was damit zusammenhängt. Also zum einen der Starttermin, Hygienekonzept, Belastungssteuerung der Spieler, aber vor allem auch die Frage, wie sichert die HBL das Überleben jedes einzelnen Vereins?
Und ums Überleben einer Sportart geht's ab heute auch in England. Dort feiert nämlich Test Cricket endlich das lang ersehnte Comeback, wenn auch nur mit Geisterspielen. Aber immerhin, es gibt sie wieder, die Testmatches. Und dringend benötigt sind sie auch, denn das England and Wales Cricket Board hatte kürzlich vorgerechnet, was der Ausfall einer kompletten Cricket-Saison kosten würde. Umgerechnet 309 Millionen Euro würde es kosten, wenn in diesem Jahr, in dieser Saison gar nicht mehr gespielt würde.
Also jetzt gibt es immerhin schon mal wieder Test Cricket. Gastgeber England trifft zunächst in Southampton zum ersten von 3 Testspielen auf das Team der West Indies. Und das natürlich unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen. Das ist klar, ständige Gesundheitschecks für die Spieler, Desinfektionsflaschen sind in den Hotels an jeder Ecke angebracht. Die Wege, die die Teams in ihren Hotels zurücklegen dürfen, sind mit Pfeilen genauestens gekennzeichnet.
Und beim Essen, da sitzen sich die Spieler nicht gegenüber, die sitzen nicht nebeneinander, sie sitzen an Einzeltischen hintereinander, wie in der Schule, so erzählen es die Spieler. Man guckt also beim Essen die ganze Zeit nur auf den Rücken des Vordermannes, schon ziemlich deprimierend, von daher wahrscheinlich ganz gut, dass es jetzt auch dann da wieder losgeht für die Spieler.
Ja, und außerdem wird heute auch wieder gekickt, wie schon gehört, in Spanien, aber auch in England, in Italien und in Portugal.
Also einiges zu gucken heute und einiges zu hören natürlich auf meinsportpodcast.de. Aber von uns ist für heute erstmal Stand jetzt wieder Schluss. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gut gerüstet seid. Machen wir natürlich dann morgen auch wieder.
Jetzt habt das mal einen schönen Mittwoch. Morgen stehen wir wieder für euch in den Startlöchern. Kickoff ist 7.07 Uhr und damit ihr nichts verpasst, abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Bewertet uns gerne und hinterlasst eine kurze Beurteilung, wenn ihr das wollt. Also entweder Sterne oder auch einen kurzen Kommentar. Und wenn euch jemand fragt, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns Stand jetzt auf eure Klicks und gleiches gilt natürlich auch für meinsportpodcast.de.
Genau, unbedingt da reinklicken. Hier findet ihr nämlich Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen jeden Werktag 7.07 Uhr. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.